Hallo und herzlich willkommen, die Marketing Mastermind, Staffel Nummer 3 und wir sind schon bei Episode 31 und heute sind mit dabei der Andreas Pfeiffer. Andreas Pfeiffer ist Heldenhelfer und hilft Kunden zu finden, zu begeistern und zu Botschaftern zu machen. Er ist Inhaber der Marketingberatung Die Heldenhelfer und ihr findet ihn unter dieheldenhelfer.de. Hallo Andreas.
Hallo Stefan und ein Yeah für diese Ansage.
Wow, ohne Fehler heute, gell? Hat geklappt. Auch mit dabei ist der Norbert, unser lieber Norbert Schuster. Er ist Experte für die B2B-Digitalisierung in Marketing und Vertrieb und er ist Erfinder der Wasserlochstrategie und auch noch Erfinder von vielen anderen Dingen. Da gibt es auch noch Bananenrezepte und sowas, was er macht. Könnt ihr alles nachlesen bei strike2.de, denn das ist seine Webseite und er ist Inhaber von Strike2. Hallo Norbert.
Hallo Stefan. Hallo Andreas. Und es gibt ganz neu den Currywurst-Pommes-Effekt.
Den Currywurst-Pommes, auf den gehen wir gleich nochmal an. Den hören wir uns zum Intro gleich noch an. Ich bin auch dabei. Mein Name ist Stefan Pohnes, Berater, Experte für digitale Marketing und Vertriebsstrategien und bin Inhaber von Focus E-Commerce und ihr findet mich unter focusecommerce.de. So, und normalerweise haben wir in der Staffel 3 irgendwie noch jemand Viertes mit dabei. Ist heute nicht so, ne? Im Sommer sind wir ein bisschen im Stich gelassen. Wir haben heute wieder eine Dreiersitzung, wir sind zu dritt. Und haben uns ein Thema vorgenommen, zu dem der Andreas, ich will nicht sagen veraltete Informationen, aber zumindest Informationen bereitstellt, die schon ein bisschen älter sind.
Es ist unglaublich. Ja, das stimmt. Ich habe vor vielen, vielen Monaten mir Gedanken gemacht zu diesem Thema heute, möchte aber hinzufügen, dass ich damit immer noch aktueller bin als ChatGPT, denn dort hören die Informationen im September 21 auf. Meine sind jetzt immerhin nur 6 Monate alt und ich finde, sie sind immer noch taufrisch. Ich habe mir meinen Zettel angeguckt und habe sie für aktuell und gut befunden.
Also ich würde sagen, bevor ihr jetzt da draußen ChatGPT bemüht, schreibt einfach dem Andreas, da seid ihr auf jeden Fall frischer mit dabei.
Ja? Hast du schön gesagt. Und Norbert schmunzelt. Ihr könnt es leider nicht hören, aber er schmunzelt vor sich hin.
Norbert, aber ich stelle mir gerade vor, wie man an Andreas Prompt schreibt.
Andreas Prompt. Naja, ich hab tatsächlich einen Prompt reingeschrieben, also in die 3.5er-Version. Die 4.0er habe ich mir immer noch nicht kostenpflichtig geholt und habe mal hingeschrieben, wer ist Heldenhelfer Andreas? Und da sagte ChatGPT, kannst du mir mal auf die Sprünge helfen? Und dann habe ich gesagt, die Heldenhelfer, Marketingberatung Wiesbaden. Und dann behauptet dieses freche Programm, ach ja, doch, ja, jetzt weiß ich. Wo ich irgendwie gedacht habe, Mann,
kommt meistens kommt noch eine Entschuldigung kurz mit dazu. Ne? So, ah ja, entschuldige, ich habe mich geirrt, jetzt weiß ich's.
Ja, nee, geirrt hatte es sich nicht, es hat mich einfach nicht für wert befunden. Und ja, aber dann konnte ich über mich nachlesen, was ich für ein toller Held bin oder Hecht oder wie auch immer. Ja. Also es hat geklappt.
Ich glaube, ich weiß, woran das liegt, Andreas. ChatGPT hat wahrscheinlich eine Grünschwäche und kann nicht sehen, was grün ist. Und da ja du mit deinen Heldenhelfern fast überwiegend nur grün bist, ja, bist du quasi unsichtbar für ChatGPT.
Und dafür muss ich eigentlich Verständnis haben, wo ich ja rot-grün blind bin, ausgeprägt. Also bei mir ist auch rot gleich grün.
Also ihr merkt schon, wir haben die 30 Grad heute überschritten und wir reden Unsinn.
Und reden wirres Zeug. Auch Bananenrezepte wurden uns versprochen, habe ich immer nur nichts von gehört, Norbert.
Ja, und bis jetzt wisst ihr auch noch gar nicht, um was es heute in der Episode geht. Das verrate ich euch aber, sobald wir das Currywurst-Rezept abgehakt haben, Norbert.
Der Currywurst-Effekt. Ich wurde gebeten, einen Artikel zu schreiben über die Zusammenarbeit von Marketing Automation und CRM. Und ja, ich suche ja immer Bilder und ich dachte mir so, Currywurst ist cool, Pommes sind cool, unschlagbar Currywurst-Pommes. Und so ist es mit Marketing Automation und CRM auch so. Marketing Automation alleine ist cool, CRM alleine ist cool, aber die Kombi ist natürlich der absolute Currywurst-Pommes-Effekt.
Jetzt würde mich aber natürlich schon auch noch interessieren, bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen, was davon ist jetzt die Wurst und was davon ist Curry? Keine Definition.
Nein, keine Definition.
Ich liefere sie dir gerne. Okay, Andreas, da du ja unser Brain heute hier bist und nach, mit deinem 180 Tage alten Informationen, die aber immer noch frischer sind als das.
Oh, lieber Goldie.
Andreas, verrat uns doch, über was reden wir denn heute?
Unglaublich. Ja, ich habe auf meinem Zettel stehen Kollaboration. Das ist ein bisschen ein sperriges Wort, aber genau darum geht es heute. Zu Deutsch, wie man in Teams online miteinander arbeitet. Also online haben wir jetzt dazugefügt, weil Kollaboration findet natürlich auch ohne online statt. Das gibt's auch schon seit vielen hundert Jahren. Irgendwann hat man es dann auch so genannt. Und Kollaborateure haben nicht immer den besten Ruf gehabt. Aber wir haben uns jetzt gesagt, wir nutzen das für Kommunikation, Marketing und Vertrieb. Und da wir alle Online-Menschen sind, wollen wir das Ganze auch auf die Online-Ebene heben. Und natürlich ist eine der ersten Fragen, was ist denn das eigentlich? Also gibt es dafür irgendeine gescheite Definition? Ich habe jetzt nur mal nach Kollaborationstools geguckt. Und das ist ja letztlich gleichzusetzen mit Kollaborationssoftware. Also können wir uns fragen, was sind denn solche Kollaborationstools? Ja, das sind Tools, quasi digitale Werkzeuge zur Zusammenarbeit im Team. Es geht um Kommunikation, es geht um gemeinsame Projektarbeit und Themen wie die kollaborative, also gemeinschaftliche Bearbeitung von Dokumenten. Und da gibt es dann unterschiedliche Softwares und unterschiedliche Lösungen, über die werden wir auch sprechen, aber erstmal wollen wir ein bisschen darüber sprechen, braucht man das? Wer von uns benutzt das? Sind wir damit glücklich? Bringt das die Menschheit weiter? Oder ist das einfach nur ein neuer digitaler Schnickschnack, den die Welt in ein paar Monaten oder Jahren vergessen hat?
Also das finde ich auch sehr spannend, die Frage. Weil, sag mal, wenn wir jetzt rein uns auf dieses Basis, wir haben ein Tool, wo wir mit anderen Menschen zusammen drin arbeiten können, da haben wir inzwischen eine echt riesengroße Auswahl, ne? Da, ob wir jetzt PowerPoint, Excel oder die entsprechenden Apple-Pendants, Numbers, Keynote nehmen. Die haben ja alle diese Funktion. Und spannenderweise, also ich bin ja auf der Apple-Schiene und ich arbeite mit vielen Menschen in unterschiedlichen Projekten zusammen. Aber die Funktion habe ich noch nie benutzt. Noch nie. Ganz selten. Also wo das ab und zu mal vorkommt, da ist es vielleicht auch ein bisschen offensichtlicher, ist bei den Google Docs, ne? Da arbeitet man schon mal gegebenenfalls zusammen drin. Aber bei diesen lokal installierten Applikationen macht man das irgendwie seltener. Woran liegt das?
Du lügst, Stefan.
Wir haben das schon gemacht, ja, ich weiß.
Ja, wir zwei haben das schon gemacht. Und zwar erfolgreich.
Einmal vor wie vielen Jahren?
Ja, ist schon ein bisschen länger her. Ich glaube, es war vor Corona. Und wir haben es einmal in Keynote gemacht, weil wir ein gemeinsames Webinar gegeben haben.
Das stimmt,
und
ja,
unsere Präsentation angeglichen haben. Ja, aber ansonsten gebe ich dir vollkommen recht. Ich nutze das auch ausgesprochen selten. Und es war damals mit dir die Premiere, um mal zu sehen, wie das funktioniert. Ich hatte schlichtweg keinen Bedarf vorher.
Muss ja gut gelaufen sein, wenn wir es danach.
Es ist super gut gelaufen, aber du als Apple-Mensch der ersten Stunde, du warst dann natürlich sofort technisch im Boot und ich habe es dann auch gut hinbekommen.
Jetzt sind wir aber eigentlich ja bei den Ebenen, ne? Worüber wir jetzt gerade reden, ist ja, wir nutzen die eingebauten Funktionen dieser Tools. Wenn ich irgendwo ein Unternehmensnetzwerk habe und da liegt eine Word-Datei im Netzwerk und der Stefan arbeitet rein und ich arbeite rein, dann ist das ja im Prinzip auch schon Collaboration, ne? Wir arbeiten gemeinsam an einem Word-Dokument, an einer PowerPoint, vielleicht sogar zur gleichen Zeit. Ist ja so ein Weg, das zu tun. Der andere Weg ist die Teilenfunktion, korrigiert mich. Das ist das, was ihr eben meintet, ne? Die Teilenfunktion innerhalb des Dokumentes zu nutzen oder des Tools zu nutzen.
Genau, dieses gleichzeitige drin arbeiten. Ne? Ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied, wo auch für mich dieses, also wir haben dasselbe Dokument und schicken uns das hin und her und jeder macht mal was rein und dann schickt das wieder zurück. Klar ist es auch irgendwie Zusammenarbeit, aber ich glaube, das ist nicht über das, was wir heute sprechen wollen. Ne? Wir wollen ja über dieses, wir können rein theoretisch in vielen Dokumenten in Echtzeit einfach parallel drin arbeiten und können auch Projekte machen. Und ich sag mal, ist ja seit Ende Corona ist es natürlich auch ein riesengroßes Thema, weil viele Unternehmen, sag ich mal, das Thema Homeoffice ausgeweitet haben. Ich kenne eine Agentur, die hat überhaupt keine Agenturräume mehr, die arbeiten nur noch verteilt remote. Und da ist das natürlich eine spannende Frage. Wie transferiert man Dinge, die man vorher zusammen in einem großen Meetingraum gemacht hat, mit einem großen Whiteboard oder mit einem Beamer entsprechend? Wie bringt man das im Prinzip online zusammen? Und was für Vor- und Nachteile hat das gegebenenfalls auch?
Und da sehen wir ja quasi schon bei der Geschichte, wie das Ganze entstanden ist. Fast alles, was wir heute online nutzen, ob das ein Mailprogramm ist, ob das ein Kalender ist, ob das eine digitale Pinnwand ist, das sind ja alles Pendants, die es vorher im echten Leben auch schon gab. Die Tools sind teilweise richtig alt. Ich weiß gar nicht, wann der erste Kalender erfunden worden ist, aber gibt's schon sehr lange, und auch einen Globus gibt schon sehr lange, bevor das dann irgendwann zu einer Landkarte und später zu Maps-Funktionen kam. Also das, was wir da gerade vorfinden, ist das, was wir eigentlich schon immer hatten. Nur wir konnten es halt nicht online nutzen, und deswegen sind Programme und viele Ideen wie Pilze aus dem Boden geschossen in den letzten Jahren, wurden aber aus meiner Sicht erstmal, ich sag mal, zögerlich angenommen. Also klar, es gab sehr technisch orientierte Firmen, die haben das sehr früh angefangen, und ich gehe mal davon aus, dass wenn man bei Google arbeitet oder anderen Firmen dieses Kalibers, dann gehört das zum guten Ton. Aber in vielen anderen Firmen, gerade auch im Mittelstand oder in kleinen Unternehmen oder Zusammenschlüssen von Freelancern oder so, wurde das doch erstmal recht zögerlich angenommen und ist es auch heute noch. Ich bekomme heute noch Anfragen von Kunden, die sagen, kannst du mal erklären, wie man sowas macht? Und dann werfe ich irgendein Programm in den Raum und sage, das kann man mit Slack machen. Und dann sagen die, was ist ein Slack? Und kannst du das uns erstmal erklären? Kannst du es uns dann beibringen und kannst es dann für uns aufsetzen, dass wir das nutzen können? Und dann denke ich immer, ja, die haben davon noch nie was gehört. Das Einzige, was sie haben den Wunsch, so etwas zu nutzen. Also gibt es nicht etwas, wo wir Dokumente austauschen können? Gibt es nicht etwas, wo wir Diskussionen führen können, ohne im gleichen Raum zu sitzen? Gibt es irgendetwas, wo wir das archivieren können, dass andere Leute auch später nochmal nachschlagen können? Haben wir zum Beispiel sehr erfolgreich eingesetzt, wenn wir Logos abgestimmt haben oder Ähnliches. Also wo du zwingend auch nicht nur einen Text, sondern auch eine gestalterische Optik transportieren müsstest.
Wir haben 2004, habe ich die PC Visit Software AG mitgegründet. Und da haben wir das Thema Fernwartung gehabt. Also Bildschirm, auf den Bildschirm schauen, wie man das vom Support kennt. Aber wir haben das Ding natürlich logischerweise für alles eingesetzt. Und wir haben dann mit Partnern, mit Rechtsanwälten, mit Investoren haben wir online zusammengearbeitet. Die waren hin und weg, weil die mussten dann nicht mehr aus Frankfurt sich rauskämpfen und wieder reinkämpfen für, keine Ahnung, eine Stunde netto Arbeit. Das haben wir online gemacht. Die waren hin und weg und begeistert, haben Hörer aufgelegt und haben danach genauso weitergearbeitet wie vorher. Also das war das, was wir jetzt mit Corona erlebt haben, wo auf einmal jeder mit solchen Tools arbeitet. Das war vor, ja, wie gesagt, 2004, 2005. Ja, ist ja toll, aber in meinen Alltag reinbringen, nö, lieber nicht.
Ja, es ist auch ein Stück weit, glaube ich, auch eine Überforderung. Also auf mehreren Ebenen ist es, empfinde ich es zumindest auch als Überforderung, ne? Also ich habe damit auch kein Problem. Wir haben eben gerade, wie wir hier unser Zoom-Client aufgemacht haben, habe ich zum ersten Mal mir das Zoom-Whiteboard irgendwie angeschaut. Ne? Also die Frage ist ja, und es gibt so viele andere Tools. Ne? Also da macht man die Zoom-Apps auf, da gibt es noch ganz viele Tools, die man irgendwie für sowas nutzen kann. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, das irgendwie über einen Browser zu machen und das auch irgendwie freizugeben. Also die Frage ist ja auch, also es gibt eigentlich keinen etablierten Weg, sondern es gibt hunderte von Wegen, die man selber nicht kennt, die man selber irgendwie alle erforschen muss. Es gibt niemand, der einem sagt, wie das funktioniert, das Ganze. Und das schreckt natürlich erstmal ab, wenn es auch so bisher irgendwie ganz gut funktioniert hat an der Stelle. Und nicht nur die Art von Wegen sind unterschiedlich, sondern auch die Möglichkeiten, die sich jetzt ergeben, sind ja teilweise auch ganz neue Möglichkeiten, die ich vorher Präsenz gar nicht hatte. Ja? Also wenn ich jetzt, was weiß ich, plötzlich meinen Smart-Device-Bildschirm auch teilen kann und dort irgendwie Dinge tun kann, Video, also dann ist ja die Fantasie, sind ja auch keine Grenzen mehr gesetzt, aber es hat auch niemand so richtig gelernt, wie kann man damit umgehen. Und vielleicht noch ein dritter Punkt, wenn ich das mit einem Kunden machen würde, ich müsste ja jedes Mal irgendwie erstmal so Coaching-Sessions machen, um den überhaupt in diesen Tools zu schulen und auch ein Regelwerk irgendwie aufzusetzen. Wie verhalten wir uns denn, wenn wir jetzt gemeinsam an einem Dokument arbeiten? Also auch da braucht es ja Spielregeln. Immer wenn wir irgendwie mit einem anderen Menschen zusammen interagieren, sind Regeln wichtig, dass im Prinzip da nichts schief läuft. Also zum Beispiel, hey, während ich schreibe, hast du meinen Text nicht zu löschen. Ja, also das sind ja ganz banale Geschichten, wo man dann sagt, oder schreiben wir alle gleichzeitig oder schreiben wir nacheinander oder wie auch immer. Oder wenn ich was schreibe, darfst du es kommentieren, aber du sollst es bitte nicht abändern. Also muss ja auch ein Regelwerk irgendwie dahinter haben, wie arbeiten wir denn eigentlich zusammen? Und deswegen glaube ich, was auch ein Unterschied ist, ob ich jetzt in einer Company bin und mir da was einfallen lasse. Und das funktioniert, glaube ich, sehr, sehr gut inzwischen. Ne? Also wenn ich so Agenturen sehe, die sehr verteilt arbeiten, die haben ihre internen Tools, ihre Google-Tools im abgeschlossenen Räumen, alles im Sandbox-Modus, da ist nichts groß, Internet-Tools. Also die sind schon alle Internet, aber sind nicht offen. Und es ist noch was anderes, ob ich jetzt mit mehreren unterschiedlichen Kunden zusammenarbeite, ohne dass wir eine gemeinsame technische Basis haben, ne? Außer gegebenenfalls eine Internetadresse.
Vollkommen richtig. Allerdings war auch das schon früher so. Ich erinnere mich, meine Partnerin Katharina Grau und ich waren ja quasi das Event-Team in meiner damaligen Werbeagentur. Und wir haben viele Events auch im Freien organisiert. Wir waren teilweise hunderte von Metern auseinander. Und damit das Team miteinander kommunizieren konnte, hatten wir Funkgeräte. Ganz klassisch. Mit einem Knopf im Ohr, sahen immer so aus, als wären wir vom Geheimdienst oder vom Personenschutz. Und auch da mussten wir allen Beteiligten erstmal eine Funkdisziplin beibringen. Also, dass man sagt, wer spricht da, an wen wendet sich die Frage und wann ist mein Wortbeitrag zu Ende und der andere kann antworten. Weil das war noch nicht so wie bei Smartphones heute oder hier bei Zoom, wo wir alle drei gleichzeitig brabbeln können, sondern so eine Funkdisziplin stellt überhaupt erstmal sicher, dass die Kommunikation funktioniert und man auch versteht, was der Einzelne zu sagen hat.
Und dann ein Riesenproblem, wenn einer der Mitarbeiter Roger heißt, ne?
Ganz genau, oder Over.
Ja.
Beides irgendwie blöd, ja. Also hast du erstmal eine Ansage gemacht, Andreas ruft Norbert und Norbert hat geantwortet, Norbert hört. Und damit war klar, okay, die anderen können zwar zuhören, aber wir beide haben jetzt irgendwas zu bequatschen. Insofern, Stefan, ist das, was du eben beschrieben hast, nicht neu, aber für den Kommunikationserfolg unbedingt notwendig, weil sonst funktioniert es nicht. Und in der Tat, je mehr Leute eingebunden sind und je mehr Leute nicht in der Teamkommunikation geübt sind von Haus aus, umso mehr musst du erklären und Sachen festlegen. Und das ist auch gut so und richtig so, dass man sich Spielregeln gibt. Das Gleiche haben wir vor vielen Jahren mit Social Media gemacht. Wenn Menschen in Unternehmen gemeinsam an Social Media Accounts gearbeitet haben, dann musste es auch da Spielregeln geben. Nicht nur nach draußen, was dürfen wir sagen, was wollen wir nicht sagen, sondern auch intern, wer guckt über wessen Post drüber, wer darf da was verändern, wo hält man intern Rücksprache, gibt es irgendjemand, der das vorher sichten und freigeben muss und. Also neu sind die Wege nicht, aber sie multiplizieren sich jetzt quasi mit den vielen Tools, weil du in jedem Tool eigene Spielregeln brauchst. Jetzt mal die Frage an euch. Haltet ihr es generell für eine sinnvolle Erfindung, dass es solche Kollaborationsmöglichkeiten gibt, jetzt unabhängig von einzelnen Tools? Und nutzt ihr sie in der Zusammenarbeit untereinander oder auch mit Kunden?
Also sinnvoll sind die auf jeden Fall und ich nutze sie auch. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, nutze ich doch mehr eigentlich, als ich vor der Episode irgendwie gedacht hatte, dass man sie nutzt. Aber vielleicht ein ganz typisches, einfaches Beispiel, ne? Und da brauchen wir jetzt vielleicht auch gar nicht viel Regelwerk und das kann auch jeder irgendwie machen. Ist letztendlich, sag ich mal, bitte keine Excel-Dokumente mehr hin und her schicken, sondern nehmt euch einfach ein Google-Sheet irgendwie, ne? Also ich hatte das für einen Kunden gehabt, die haben mir eine Excel-Datei gegeben, und gesagt, hier, Stefan, kannst du die Kennzahlen jeden Monat dort eintragen, dieses Excel-Sheet und uns wieder zurückschicken. Und da habe ich ein bisschen flapsig gesagt, was ist denn das für ein Bullshit? Also wir können doch nicht andauernd hier Excel-Dateien hin und her schicken. Wir müssen die benennen, wir brauchen Versionsnummern, wir brauchen auch da wieder Regeln. Woran erkenne ich denn, wer hat wann was bearbeitet? Wie aktuell sind eigentlich die Daten? Lass uns doch bitte ein Google-Sheet machen, ich trage euch das immer ein und ihr könnt einfach nachschauen, wir müssen nicht mal eine Mail hin und her schicken. Ne? Also es gibt natürlich Dinge, wo das absolut sinnvoll ist. Wo ich aber tatsächlich so ein bisschen raus bin, ist bei diesem ganzen Thema Whiteboard-Methodiken etc. in Workshops oder ähnliches. Das bereite ich tatsächlich immer noch ganz relativ klassisch in Folien vor und arbeite dann auch meistens, wenn wir dann, sag ich mal, auch im Team gemeinsam in Workshops, Online-Workshops Dinge erarbeiten, dann arbeite ich auch meistens in Keynote und baue das dann in PowerPoint entsprechend auf.
Mhm. Norbert, wie ist es bei dir?
Also sinnvoll, definitiv. Ich weiß ja teilweise von euch, dass ihr mit und nach Corona lieben gerne online agiert. Ich muss sagen, wenn ich die Wahl habe im Moment, so bequem online auch ist, bin ich immer noch ein Freund davon, das in Präsenz zu machen. Aber es gibt immer noch genug Anlässe, wo es nicht geht, weil ich sag mal, für 2 Stunden für einen Workshop macht es keinen Sinn, nach Bottrop zu fahren oder nach Garmisch. Und da sind diese Tools natürlich wunderbar, weil ich einfach viel effizienter damit bin, viel nachhaltiger bin, umweltschonender bin. Und die Herausforderung für mich ist dann halt bei sowas, wie kann ich das Arbeitsmaterial, das ich sonst einsetze? Ihr wisst, ich arbeite viel mit Postern, ich arbeite viel mit Kartensets und so weiter. Wie kann ich das umsetzen? Und da sind einige Collaboration-Tools, finde ich, sehr, sehr gut, weil man im Prinzip das, was man auf Papier tut, auch wunderbar in den Boards einfach abdecken kann. Und auch bestimmte Methoden nutzen kann, wie ein Mindmapping zum Beispiel, das man nebenbei noch nutzen kann. Also von daher absolute Lebensberechtigung und je nach Umfeld, je nach Situation auch super empfohlen.
Mir geht das übrigens auch so, wenn ich Präsenzveranstaltungen mache. Die mache ich tatsächlich seit Corona deutlich weniger. Und ich genieße es teilweise auch, dass es deutlich weniger geworden ist. Aber hier so im Großraum Wiesbaden mache ich natürlich auch noch Präsenzveranstaltungen, nehme dann aber diese Tools mit in die Präsentation und mache eine Umfrage, die anonym laufen kann und direkt auf dem Beamer oder auf der Leinwand veröffentlicht wird. Oder ich blende kleine Tools ein, wie zum Beispiel eine Mindmap oder wie eine Kartensammlung auf einer Pinnwand. Also nicht zu verwechseln mit den Kartensets, von denen du eben gesprochen hast, Norbert, sondern einfach Pinnwandkarten und umsortieren und so. Das ist schon komfortabler, wenn da 30 Leute im Raum sitzen. Das kann ja auf einer Pinnwand niemand mehr lesen. Und da hast du es halt groß auf der Leinwand. Und da kannst du auch zusammenarbeiten, obwohl du im gleichen Raum sitzt. Also die Kombi ist durchaus möglich und das nutze ich auch gerne. Aber ich setze sie natürlich vorwiegend in meiner Online-Arbeit ein. Und letztlich das, was wir jetzt gerade machen, ist eine Kollaboration. Wir nehmen jetzt heute über Zoom auf. Also wir haben schon verschiedene Tools ausprobiert. Im Moment sind wir mal wieder zurück bei Zoom. Und das, was wir jetzt machen, wir sehen uns untereinander. Ihr da draußen hört uns. Wir können über den Chat Nachrichten austauschen. Wir können einen Bildschirm freigeben oder ähnliches. Das ist ja schon die Zusammenarbeit an einem Projekt. 3 Leute machen einen Podcast. Die Vorbereitung haben wir früher über ein anderes Tool laufen lassen, wo wir unsere Themen aufgeschrieben haben und ähnliche Dinge. Stefan hat das jetzt in ein entsprechendes anderes Format gebracht und dort tragen wir dann neben der Versionsnummer und dem Titel der Episode auch ein, wer ist zu Gast, wer stellt welches Pick vor und ähnliche Dinge. Also eigentlich sind wir schon der lebende Beweis seit 8 Jahren. Wir kollaborieren online miteinander für diesen Podcast.
Ja, ich glaube, man muss, das Feld ist eigentlich, wenn man so genauer drüber nachdenkt, ist es viel größer, als man es vielleicht am Anfang denkt, ne? Also es ist halt Online-Kollaboration, Online-Zusammenarbeiten ist halt nicht nur das digitale Whiteboard, ne? Sondern das viel, 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 viel mehr gehört dazu, ne? Also denk mal auch, wenn du, was weiß ich, über Dropbox Dateien sharest oder ähnliches, ne? Wenn alle da Zugriff drauf haben, das ist alles Teil von dem Online-Zusammenarbeiten. Insofern glaube ich, ist das Thema eigentlich auch viel, viel größer. Und wenn man es dann genau nimmt, wird wahrscheinlich ganz viele von euch da draußen auch schon damit in Berührung gekommen sein, ohne es bewusst so definiert oder so bezeichnet zu haben, ne?
Ja, ich glaube, wir nennen es oft anders. Ich habe mal in der Vorbereitung so ein paar Sachen aufgeschrieben. Wo wird denn das zum Einsatz gebracht? Also wir haben es in der Kommunikation. Das können Chats sein, das können Telefonate sein oder Videokonferenzen. Da werden einfach unterschiedliche Kanäle miteinander vereint. Oder wir haben soziale Netzwerke. Das ist auch eine Form der Kollaboration. Wenn wir dort beispielsweise über Gruppen arbeiten oder es gibt zum Beispiel von Facebook einen Workspace und ähnliche Dinge. Also da finden wir es schon in den sozialen Netzwerken, übrigens schon sehr viel länger. Das ist kein neues Phänomen. Dann haben wir natürlich das Projektmanagement. Das findet meistens erstmal innerhalb einer Firma statt. Aber Projektpläne, automatische Zuweisungen, Kommentarfunktionen, Zeiterfassungen und sowas, das kann man dann auch über Unternehmen ausweiten, wenn zum Beispiel Agenturpartner mit eingebunden sind. Dann das große Thema, was uns eigentlich beschäftigt, seit es Dokumente gibt, ist das Dokumentenmanagement. Wie kann ich solche Strukturen nutzen, um Dokumente zu erstellen, gemeinsam zu bearbeiten, sicher zu teilen, dann irgendwann auch sicher zu archivieren, vielleicht für nachfolgende Generationen dann wieder zugänglich zu machen. Das ist eine ganz wichtige Sache und ein Feld, in dem ich glaube, wir alle drei gerne und viel arbeiten. Von Norbert weiß ich, dass er es auch regelmäßig macht, ich auch mit zumindest in Seminaren, ist das Ideenmanagement. Also wie kann ich solche Abläufe nutzen, um einen kreativen Prozess in Gang zu bringen, am Laufen zu halten und danach auch wirklich entsprechend abzubilden. Und da gibt's dann ganz spezielle Tools für das Ideenmanagement, so wie es für alle anderen Bereiche, die ich eben genannt habe, eben auch Tools gibt. Da werden wir jetzt in dieser Episode nicht drauf eingehen, sondern erst in 14 Tagen. Aber daran sieht man, und Stefan, du hast vollkommen recht, es ist eine riesige Welt und es nur auf Dokumente oder nur auf Projektmanagement zu reduzieren, wird der Sache nicht gerecht. Und richtig spannend wird's dann, wenn das auch noch ineinander greifen soll. Also wenn du aus den Ideen Projekte machst, in den Projekten Dokumente erzeugst, die abgelegt werden müssen und, dann wird's richtig spannend. Und dann kommen die meisten Tools auch an ihre Grenzen, muss man ganz klar sagen. Die meisten Tools sind so spezialisiert, dass sie eine Sache richtig gut können, ein paar wenige andere Funktionen leidlich und ganz vieles gar nicht. Aber gut, auch damit müssen wir zurechtkommen.
Naja, letztendlich ist es ein breiter Strauß von Tools und die Aufgabe oder die Herausforderung ist halt, welches Tool, welche Methode ist für das, was ich machen will, die richtige. Ne? Das ist so der Punkt aus meiner Perspektive, weil genau wie der Stefan gesagt hat, habe ich ein Unternehmensnetzwerk und da liegen meine Daten drin und jemand, dann kann ich ja auch zusammen gleichzeitig an einem Word-Dokument arbeiten oder ich teile eine Dropbox oder ich teile ein Evernote, ein Notizbuch oder. Bis hin eben zur Spitze, jetzt sind wir gemeinsam hier und lass uns Ideen entwickeln, lass uns die irgendwo hinschreiben. Also es ist im Prinzip die Aufgabe aus der breiten Range, das rauszusuchen, was passend ist. Mhm.
Was mich immer umtreibt, und die Frage kommt auch ganz oft in Webinaren und Seminaren, Datenschutz. Wir alle kennen den Satz, was mal im Netz ist, ist quasi verloren gegeben. Das schwirrt da draußen rum, nie wieder einfangbar und rückholbar. Die Frage ist natürlich, kann ich das für unternehmensinterne Zwecke überhaupt nutzen, ohne Gefahr zu laufen, dass da Personalgeheimnisse, Betriebsgeheimnisse, Patente oder irgendwas anderes nach außen dringen? Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen damit sind. Ich bin da jetzt nicht besonders ängstlich, weil im Marketing habe ich selten mit personenbezogenen Daten und ganz, ganz selten mit Betriebsgeheimnissen zu tun. Aber ich kann es auch nicht so ganz von der Hand weisen. Die Gefahr besteht.
Ja, und in den Unternehmen gibt es ja eine IT, die unabhängig von den Inhalten sich die Tools anguckt. Und das habe ich schon oft erlebt, dass der eine oder andere Kunde sagt, ja, aber können wir machen, aber das Tool darf bei uns nicht eingesetzt werden. Genauso auch im Akademiebereich, wo auch klar ist, Online-Seminare, bestimmte Tools sind nicht erlaubt, eben immer wegen dem Thema DSGVO. Ob ich da jetzt die nächste Grillfete oder das nächste Schnitzel unter den drei Podcastern hier plane oder ob ich die Welteroberung plane oder Innovation, spielt keine Rolle. Das Tool an sich ist nicht DSGVO-konform, also darf es nicht auch angewendet werden.
Mhm. Wobei DSGVO-konform muss man ja dann immer darauf beziehen, was für Daten lege ich denn da ab, ne? Also das müssen ja auch irgendwie Daten sein, die im Rahmen der DSGVO damit schützenswert in irgendeiner Form sind. Die Frage, also letztendlich landet man dann, also ich war heute Mittag, war ich mit einem Anwalt essen gewesen. Wir haben uns über KI und auch dort über die rechtlichen Aspekte unterhalten und wir kamen natürlich auch auf das Thema DSGVO, sind so ein bisschen abgeschweift. Und dann kamen wir so irgendwie auf das Beispiel, ne, wenn Andreas mir jetzt, weil er gesagt hat, ja, das war ja am Anfang der DSGVO auch so diese Diskussion mit, was machen wir mit Visitenkarten irgendwie, ne? Das war ja so dieses platte Beispiel. Andreas gibt mir eine Visitenkarte, ich trage die irgendwo ein, wups, gegen die DSGVO verstoßen, ne? Also ich trage sie bei mir in meinen Kontakte ein auf dem iPhone, das wird über iCloud synchronisiert, damit sind wir auf US-Servern, Andreas personenbezogene Daten, darf seine Daten nicht bei mir in die Kontakte-App eintragen. Letztendlich sind wir bisher an einem Punkt, wo du es kaum noch hinterfragen kannst. Ne? Ich glaube, da musst du eine Grundsatzentscheidung treffen. Arbeite ich in so einem Sandbox-Modus, in einem Firmennetzwerk, wo ich sage, dass es läuft auch im Prinzip ohne Internet. Da habe ich meine eigenen Tools, kann ich auch mitarbeiten mit diesen Tools, kann über VPNs auch, sag ich mal, über Internetstrukturen, sag ich mal, über verteilt zusammenarbeiten. Oder gehe ich raus in die Welt des Internets, wo es ganz viele Tools gibt, Trello, Slack etc. und arbeite mit diesen, die ich halt ganz schwer nur in so eine eigene Infrastruktur irgendwie reinbekomme. Da muss man sagen, da ist man eigentlich außen vor dann an der Stelle. Ne? Diese Tools sind tatsächlich unter DSGVO-Gesichtspunkten, wenn man das hart nimmt, sind sie alle fragwürdig.
Ne? Zumindest solange es personenbezogene Daten betrifft.
Wie genau, gesagt,
ein Zeitablauf und sowas, das ist alles unkritisch. Aber ja, interessant wird es halt bei der DSGVO personenbezogene Daten oder auf einer ganz anderen Ebene betriebsinterner, egal was es ist, Gehaltsstrukturen oder ähnliches, auch wenn da keine Namen mit verbunden sind, die gehören halt einfach nicht nach draußen.
Genau, und ich glaube aber an dem Visitenkartenbeispiel, deswegen hatte ich das erzählt, das geht halt schneller, als man denkt, dass man da plötzlich irgendwie ein personenbezogenes Datum irgendwie hat. Ne? Also lass die Grillfeier irgendwie über Trello organisieren, da steht drin, Andreas Pfeiffer macht den Salat, Norbert Schuster bringt Fleisch mit. DSGVO-Verstoß, ganz klar, personenbezogene Daten.
Ja, und es ist noch falsch, ich werde keinen Salat mitbringen.
Nee, Norbert Schuster wird auch keinen Salat mitbringen. Nee, aber ist natürlich überzogen. Ist ein überzogenes Beispiel, das ist mir schon klar. Aber im Endeffekt, wenn du es ganz kleinlich nimmst, dürftest du das halt auch nicht. Ne? Ich dürfte nicht mal euren Namen eintippen in so einem System, das hier existiert. DSGVO-Verstoß. Also, ich bin ja sowieso über Datenschutz, haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen. Und wer das gehört hat, der weiß, wie wir da auch zu dem Thema stehen an der Stelle. Aber ich glaube, dann wird es tatsächlich schwierig mit diesen Tools, ne? Auch was, ich sag mal, wenn wir über Workshops sprechen, ich bleibe jetzt mal so bei firmeninternen Workshops, die mit einem Tool wie zum Beispiel jetzt hier Zoom und man nimmt das Whiteboard und man arbeitet dann mit Informationen, mit Daten, mit Ideen, die intern aus dem Unternehmen kommen, ja, muss man ein Fragezeichen dran machen. Möchte man das, dass das bei Zoom landet? Ne? Noch schlimmer, jemand zeichnet die ganze Session auf, diese Session wird bei Zoom in der Cloud gespeichert. Brauche ich auch nicht unbedingt.
Mhm. Eindeutig. Da gibt es DSGVO-konforme Tools. Muss man ein bisschen gucken. Also ich habe jetzt gerade eine Aktion gemacht mit so einem Anbieter. Ist halt die Frage, wo fließen meine Daten hin? Ne? Also es ist halt ein Unterschied, ob die den europäischen Raum verlassen, auch in den USA irgendwie landen oder ob sie hier bleiben. Das muss man sich halt ganz genau anschauen.
Und im Zweifel kannst du das aber als Nutzer gar nicht feststellen, ne?
Ja.
Deswegen diese Kontakte-App auf dem iPhone, wo er sagt, das war völlig unverbindlich, Andreas Pfeifers Telefonnummer, natürlich speichere ich die bei mir in den Kontakten ein, aber das ist ein DSGVO-Verstoß, das zu tun, ne?
Ja, du wirst von meinem Anwalt hören und ich hoffe, dein Anwalt heute Mittag hat dich schon mal gut beraten, wie ihr da vorgehen wollt.
Dann sollen die auch gleich klären, wer den Salat mitbringt von beiden.
Also mir ist das, also ich höre das jetzt gerade und mir fällt alles irgendwie aus dem Gesicht, dass Stefan meine Visitenkartendaten, die ich ihm vertraulich gegeben habe, dass er die irgendwie nach Amerika verschickt hat.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen des Marketing Mastermind Podcast, hiermit beenden wir die Folge. Wir machen den Sack zu. Wir machen noch gleich die Picks über Tools und Konkretes sprechen wir dann nächste Woche. Da werden wir da in 14 Tagen. Übernächste Woche, genau. Da werden wir noch mal ein bisschen konkreter. Jetzt haben wir so ein bisschen weit über den Tellerrand geschaut und haben das Riesenfass aufgemacht. Das holen wir dann in 14 Tagen wieder zusammen und dann sprechen wir mal ein bisschen über Tools. Aber bevor wir uns komplett bei euch verabschieden, schaue ich nochmal in die Runde, ob Picks mit dabei sind. Norbert, was hast du denn mitgebracht am Pick?
ja, wie eben besprochen, ein DSGVO-konformes Collaboration-Tool aus der Schweiz.
Du bist ein Streber.
Ja, ich weiß, kriege ich oft zu hören. Heißt Collaboard, habe ich gerade genutzt, um meine Bayer-Persona, mein Bayer-Persona-Framework-Template darin abzulegen und habe quasi meine Bilder, meine Karten darin abgelegt, um mit Kunden dort Persona-Profilierung zu machen und das dann, obwohl wir keine Personendaten nutzen, sondern Persona-Daten, aber eben auch DSGVO-konform.
Das stimmt, Personas sind DSGVO-konform, da können wir sicher gehen. Genau. Ja, cool. Andreas, was hast du dabei?
Ich habe was ganz anderes dabei. Da geht es gar nicht um Kollaboration, aber es geht letztlich darum, etwas zu teilen. Und zwar habe ich ein bisschen durch Zufall entdeckt, dass es eine Unterabteilung von den Google-Fonts gibt, also von den Google-Schriften. Und die beinhalten, also die Unterabteilung nennt sich Icons. Und dort habe ich eine riesige Materialsammlung an an unterschiedlichen grafischen Symbolen, die ich entsprechend nutzen kann. Und jeder, der mal eine Präsentation aufgebaut hat, eine Webseite gestaltet hat oder ähnliches, der weiß den Wert von gut gemachten Icons durchaus zu schätzen. Und deswegen mein Pick dieses Mal. Die Materialsammlung Symbols oder Icons von Google.
Ich möchte da wenigstens so als Transparenz noch mit dazu machen, dass wer Google Fonts nutzt, natürlich auch gegen Datenschutz verstößt, ne? Nur mal so nebenbei.
Ja, allerdings, das möchte ich hinzufügen, auch da gibt es eine Lösung. Ich muss die Google Fonts nicht direkt von Google beziehen. Ich kann sie runterladen auf meinen eigenen Server und dann gehen keine Nachrichten nach Amerika raus. Oder man arbeitet mit Anbietern zusammen, die das schon für ihre User gemacht haben, wo dann die Fonts halt hier auf einem deutschen Server liegen. Und
also wir müssen noch mal eine DSGVO-Folge machen, weil es zeichnet sich ja auch ein Licht am Horizont ab. Es gibt ja neue Gespräche zwischen der EU und Amerika und der USA. Und so wie es aussieht, kriegen wir ja demnächst wieder eine Lösung, wo man sagt, okay, Daten können auch nach Amerika und dann haben wir dieses ganze Thema ja auch nicht mehr. Und dann können wir hier nutzen, was wir wollen, können machen, was wir wollen. Und dann kann der Andreas auch in meinen Kontaktdaten drin sein.
Ja, und der Herr Schrems hat schon Widerspruch eingelegt, bevor es veröffentlicht ist. Ja. Egal, Stefan, hast du auch was mitgebracht?
Ja, ich habe auch noch was dabei. Ich habe jetzt gerade über kurz so Datenschutz und DSGVO durchrattern lassen. Dürfte er dort überhaupt nicht dran denken. Ich habe CRISP. CRISP geschrieben mit K, ansonsten wie CRISP. Ist ein Tool, was sich relativ tief ins Betriebssystem einklängt, aber dann relativ geilen Scheiß macht. Also alles, was so über Mikrofon und Kopfhörer macht, kann man hier mitschneiden. Es kann das Audio bereinigen, also es kann dann, sag ich mal, läuft dann durch einen Filter, kann Hintergrundgeräusche, Hintergrundstimmen können komplett rausgefiltert werden. Was aber noch cooler ist, es macht eine automatische Transkription von all dem, was das Tool so mithört. Das heißt, unser Podcast, da läuft natürlich CRISP momentan parallel und ich habe nachher alles als Text, was hier so in diesem Podcast gesprochen ist. Und wenn ich das möchte, hat es natürlich auch noch eine AI-Funktion und kann mir noch die Essentials dieser Diskussion, die wir hatten, können auch rausgefiltert werden. Ich kriege eine Zusammenfassung über das, was wir hier gesprochen haben. Aber ich frage mich natürlich, wenn ich jetzt sage, dass der Andreas Pfeiffer aus Wiesbaden kommt und das in diesem Tool transkribiert wird, ist das jetzt datenschutzkonform? Ich habe es nur gesprochen, ich habe es nirgendwo reingeschrieben. Vielleicht hört da draußen jemand mit, der mir helfen kann. Ist ein gesprochenes Wort nachher auch Datenschutz angreifbar? Ich weiß es nicht. Also CRISP kann man mal nutzen, kann man kostenlos machen, dann ist man ein bisschen zeitlich limitiert. In der Paid-Version kriegt man dann immer mehr Zeit, irgendwie was man im Monat so machen kann. Ich fand's aber ganz cool, ne, Norbert, wir haben immer mal danach gesucht, wie kriegen wir unsere Podcasts, YouTube-Videos etc. vollautomatisiert, transkribiert. Mit CRISP ist das jetzt tatsächlich relativ einfach möglich. Packen wir alles in die Shownotes. Ihr findet alle Tools in den Shownotes und uns findet ihr wieder hier in 14 Tagen an dem gleichen Ort, wo ihr uns gerade hört. Ich weiß gar nicht, wo ihr uns hört. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast.
Hauptsache, ihr hört uns.
Hauptsache.
Ja, oder? Habt ihr noch was zu sagen? Andreas, Norbert.
Natürlich haben wir
noch was loswerden
zu sagen. Andreas, dann. Wenn ihr uns schon zuhört und wenn ihr uns sogar so lange jetzt zugehört habt, dann könnt ihr entscheiden, hat euch das gefallen oder nicht. Wenn nicht, macht einfach aus. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da.
Ihr könnt auch zur Sicherheit hört noch eine zweite Folge. Also ihr müsst nicht auf Basis dieser Folge bewerten.
Und wenn ihr verhindern wollt, dass wir drei wieder alleine hier sitzen, dann meldet euch mit eurem Case. Dann euren Fragen zur Vermarktung, Online-Marketing, Lead-Management, Marketing-Automation, was auch immer. Meldet euch, wir freuen uns, euch im Podcast begrüßen zu können.
Genau, so ist es. Ich wollte das sowieso mal machen. Ich bringe demnächst mal so ein bisschen Feedback mit, was ich von den Hörern per Mail oder über die sozialen Netzwerke mal bekommen habe. Mal gucken, vielleicht lesen wir das mal vor. Würde ich sagen, machen wir Sack zu, ne? Jo. Wir verbleiben der Andreas.
Bleibt neugierig und heldenmutig.
Der Norbert.
Ruhe Zusammenarbeit, wo immer auch ihr wollt.
Und auch von mir viel Erfolg bei allem, was er tut, vor allem bei der Online-Kollaboration. Bis nächste Folge. Ciao. Tschüss.